Ach du Scheiße. Liebe Geschmäus-Hörerinnen und Hörer, das ist eine Triggerwarnung. In der nächsten Folge geht es um das Thema Sucht und solltest du damit ein Problem haben, dann tu doch einfach diese Folge auslassen oder hol dir jemanden dazu, dass mit dir zusammen anlässt. Und solltest du Hilfe brauchen, haben wir in der Podcast-Beschreibung ein Hilfsangebot reingepackt.
Willkommen zurück, liebe Geschmäus-Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder da und reden ein bisschen über das Thema Sucht. Und wir haben gerade eine Doku geschaut auf YouTube vom Y-Kollektiv. Die heisst «Alkohol besoffen am Ballermann verkatert zur Suchtberatung». Und wir sind ein bisschen schockiert.
Ein bisschen ist, glaube ich, untertrieben. Also, es ist extrem gewesen. Also, wirklich, die sind dort in Suchtberatung und die von der Doku haben jetzt, glaube ich, so ein Trinkverhalten, das für uns jetzt auch nicht untypisch ist oder wo, glaube ich, noch weit verbreitet ist. Und der Suchtberater hat ihm dann eigentlich gesagt, dass das sehr gefährliches Verhalten ist und dass er wirklich gefährdet ist, in eine Alkoholsucht abzurutschen und dass er das therapieren soll.
Ja, und also, ich weiß ja nicht, aber mein Alkoholkonsum ist jetzt nicht so anders als der von dem im Video.
Ja, meine im Moment vielleicht schon weniger, ist vermutlich auch schon mehr gesehen, aber ich habe mich dort schon auch wieder erkannt.
Ja, also vielleicht ein bisschen zur Zusammenfassung. In der Doku gehen zwei Personen vom Y-Kollektiv. Sich ein bisschen, oder vor allem eine Person tut sich ein bisschen mit seinem Konsum, Alkoholkonsum auseinandersetzen. Und zwar gehen sie an Ballermann und saufen dort mit Touristen und er geht auch in den Park und trinkt mit Alkoholkranken, die wirklich also, am Rande der Gesellschaft sind. Und wo also die eine Frau erzählt, dass sie jeden Tag zwei Flaschen Schnaps braucht. Und ich denke, er ist so ein bisschen wie, ich würde mal behaupten, etwa 80% der Leute in unserem Alter, so, also jemand, der halt am Wochenende trinkt und sich auch mal Kante gibt.
Ja, also sich wirklich zuschüttet am Wochenende.
Ja, okay, also 80% ist
Ja.
vielleicht ein bisschen viel, aber es gibt definitiv ein paar Leute in unserem Alter,
Ja,
die
also
das Verhalten an den Tag legen.
ich kenne, glaube ich, genau eine Person, die überhaupt gar nichts trinkt. Und sonst alle in meinem Bekanntenkreis, die etwa in meinem Alter sind, trinken regelmäßig. Oder also halt so mal am Wochenende oder eben im Ausgang oder ah ja, eben das Feierabendbier mit den Kollegen.
Ja, und also ich kenne, denke ich, ein paar Leute, die aus religiösen Gründen nicht trinken. Und die meisten anderen sind auch so ein bisschen, also haben natürlich die eine Phase, wo du jedes Wochenende in die Kante gehst und dann trinkst du halt wieder mal so ein bisschen ein Jahr weniger und dann ist es mal wieder mehr, je nachdem. Im Sommer nimmt es auch meistens ein bisschen zu, weil man dann rausgeht.
Ja,
Aber.
das stimmt eigentlich schon. Dass es im Sommer mehr ist, wenn es warm ist und du draußen bist, dann holst du noch schnell irgendwann mal an der
Ja.
Tankstelle Bier, Eif oder sonst etwas.
Ja, und der Suchtberater sagt ihm klipp und klar, sie haben da ein Problem und sie sollten sich da Hilfe holen.
Hey, aber das würde ja heißen, dass eigentlich der Großteil oder ein großer Teil von unserer Gesellschaft effektiv gefährdet ist, in so etwas abzurutschen.
Ja,
Das ist
also.
mega krass.
Ja, ich muss sagen, es hat mich ein bisschen schockiert. Es hat auch ihn in der Doku sehr schockiert. Und man hat ja so ein Suchthirn, also dass du wie im Hirn einen Bereich hast, wo sich merkt, wann Dopamin oder allgemein einfach Glückshormone ausgeschüttet werden. Wir sind jetzt auch keine Experten, ich hoffe, es stimmt ungefähr, sonst darf man uns gerne darauf hinweisen, wenn wir
Ja.
Seich erzählen. Auf Instagram übrigens, wir heißen Gschmois auf Instagram, ihr könnt gerne alle folgen. Ich mache da noch so ein bisschen am
Dezente
Rand, ja, dezente
Werbung.
Werbung. Ja, aber es ist definitiv schockierend, würde ich sagen. Und ich glaube, wir haben in den letzten paar Minuten sehr oft schockierend
Ja.
gesagt.
Genau, du hast ja jetzt vorhin auch etwas zum Suchtgedächtnis gesagt. Und das ist ja auch das, was du in Filmen oder in Serien siehst, dass wenn ein ehemaliger Alkoholiker nochmal einen Schluck Alkohol trinkt, dass er eigentlich gerade wieder abhängig wird. Und für die letzte Folge haben wir jetzt nochmal eine neue Person interviewt. Sie möchte anonym bleiben, darum nennen wir sie Elena. Und wir haben sie gefragt, ist ein kontrollierter Konsum nachher noch möglich?
Nein, ich finde, also doch, das geht, glaube ich, schon. Aber nicht gut. Also ich bin nur schon bei einem Alkoholiker, wenn der mal irgendein Trüff isst mit Schnaps drin oder Alkohol oder Fondue, das System reagiert auf das und das Verlangen wird wieder grösser. Und wenn dich dann halt immer wieder aussetzen willst, ist einfach ein riesen Krampf und es ist so ein Spiel mit dem Feuer, es kann nicht gefährlich sein und der Schuss geht hinaus und du trinkst nachher den Weisswein neben dem Fondue. Oder trinkst halt den Schnaps, wenn du schon deine Kirsche hast. Und ja, dann nicht mehr so drauf an. Kann man sich auch wieder schön reden.
Ja, Elena ist ja, also sie hat selber eine Suchtvergangenheit und sie arbeitet mit Süchtigen. Genau gleich wie eigentlich der Florian. Der Florian kennt fleissige Geschmäushörerinnen und Hörer auch schon von den letzten zwei Folgen. Und ihm haben wir nämlich genau die gleiche Frage gestellt, ob ein erneuter Alkoholkonsum, wenn auch nur ein Gläschen Wein oder eben, wie sie sagt, beim Fondue, ob das wieder süchtig macht.
Bei vielen starken Alkoholikern schon, ja. Das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe durch Leute, die ich kenne. Es gibt immer verschiedene Abstufungen von Alkoholikern, aber ich würde jetzt mal sagen, so einen richtigen Alkoholkranken, ja, ist meistens der Fall.
Ja, ja, wenn man das nimmt, was die beiden da sagen, dann heisst das ja eigentlich wirklich, dass du, wenn du aufhörst mit, also ich denke jetzt vor allem eben bei, wenn du süchtig nach einer Substanz bist, also irgendwie Drogen oder Alkohol, dann heisst aufhören eigentlich lebenslange Abstinenz. Und ich glaube, das ist noch ziemlich schwierig, wenn du sagst, für immer, dann kann das mega abschreckend sein.
Ja, ich glaube, dann willst du wie auch nicht. Also, wenn es nachher ist, so nachher ist es dann für immer. Also nachher ist es dann für immer so, dass ich nie wieder trinke. Also dass ich nie wieder die Substanz zu mir nehme.
Ja, und ich denke auch vor allem, eben wenn du sagst, ah, das ist in dem Fall jetzt eben so das Letzte, so irgendwie, ich weiß nicht, der letzte Joint oder die letzte Line oder das letzte Glas Wein, dann wird es genau nicht das Letzte sein, weil
das
du irgendwie...
Das ist extrem, das kenne ich vom Rauchen, weil ich mir so oft gedacht habe, das ist jetzt die letzte Zigarette, die ich rauche und nachher dann nicht mehr. Und es ist dann irgendwie so, du denkst dir dann in dem Moment, oder habe ich zumindest dort gedacht, so, ja, aber ich will gar nicht, dass es die letzte ist. Ich will gar nicht wirklich aufhören. Ich weiß, ich sollte, es ist nicht gut, aber ich will gleich nicht, dass es jetzt die letzte Zigarette gesehen ist.
Ja, und ich denke, das könnte ein ziemlicher Abschreck, oder das habe ich zumindest ich mir gedacht, dass das ein ziemlicher abschreckender Gedanke sein kann, wenn du in Entzug gehst und irgendwie denkst, fuck, jetzt kann ich irgendwie, also das ist jetzt eben so mein letzter Schluck Alkohol. Und wir haben das den Florian gefragt, ob das ein abschreckender Gedanke ist.
Nein, also die meisten, die in den Entzug gehen, die sind so Zeichen von der Sucht und vom Trinken. Es ist ja nicht so, dass man Angst hat, dass das letzte Glas ist, sondern ich glaube eher, dass man sich... Man ist bedürftig, irgendwo hinzugehen, um endlich mit dem aufzuhören. Es ist ja nicht so, starke Alkoholiker trinken ja nicht mehr, weil sie den Alkohol gut finden. Sondern es ist wirklich, ich würde jetzt mal sagen, ein starker Alkoholiker hat nie gute Gedanken, wenn er Alkohol trinkt, bevor er jetzt umgeht. Und ich glaube, eher die Hoffnung ist bei jedem da, nie mehr das Glas müssen anzulängen.
Es ist jetzt noch interessant, weil er fast so ein bisschen das Gegenteil von dem gesagt hat, was wir jetzt angenommen haben, oder auch vielleicht von dem, was ich mit den Zigaretten so durchgemacht habe. Und jemand, der das auch gut kennt, ist Anita. Wir haben sie in den ersten zwei Folgen auch schon drin gehabt, und sie hat eben in einer Entzugsklinik geschafft. Und wir haben eben dann auch sie gefragt, ob das einen abschreckenden Effekt hat.
Ja, und ich finde es noch interessant, was sie jetzt da erzählt. Also
für viele ist es so, bevor sie in den Entzug gehen, geben sie sich nochmal die Kante. Weil sie wissen, gerade wenn es um Substanzen geht, weil sie für sich wissen oder sie glauben, so, das ist das letzte Mal, dass ich mir eine Leine ziehen kann, eine Flasche Wodka runtersaufen kann oder was auch immer. Aber andere oder viele Süchtige, die ich kennengelernt habe, ich denke jetzt gerade an meinen letzten Alkoholiker, der bei mir in Therapie auch war, der hat gewusst, er braucht eine gute Begleitung nach dem Entzug, weil sonst würde er sofort wieder zum Glas greifen.
Anita sagt ja jetzt eben auch das mit der therapeutischen Begleitung beim Entzug. Und es ist interessant, weil wir haben uns natürlich auch mit dem Thema Entzug auseinandergesetzt. Wie ist das? Was für Arten gibt es da? Und dort ist halt schon wichtig, es ist nicht einfach nur der körperliche Entzug, den man durchmacht. Es ist nicht einfach nur, dass man das überstehen muss und nachher ist gut, sondern dass es halt auch wahnsinnig wichtig ist, das therapeutisch zu begleiten und auch nachher noch, damit es auch wirklich so bleibt.
Ja, ich denke, also der körperliche Entzug ist vielleicht fast noch das kleinere Hindernis. Also es ist natürlich jetzt sehr einfach für mich, das zu sagen, wo noch nie einen körperlichen Entzug durchgemacht hat. Aber ich denke so, dass du nachher nicht mehr rückfällig wirst. Das ist,
es braucht immer noch Arbeit nachher. Es wird, glaube ich, auch das Leben lang irgendwie noch ein Prozess sein.
Ja, wir haben das ja auch die Elena gefragt, wie das eigentlich so ein bisschen abläuft mit dem Clean werden.
Also eigentlich sagt man, der körperliche Entzug geht gar nicht so lang. Das ist gar nicht so. Das sind nicht einen Monat, das sind vielleicht zwei Wochen, und dann hast du das ein bisschen draussen. Aber wenn du natürlich nach zwei Wochen aus der Klinik kommst und zusätzlich nicht so viel geändert, dann hast du das Verlangen oder das, ja, durch das Verlangen, das Reissen, das Craving, das bleibt natürlich. Und da musst du, das ist herausfordernd, um dort einen Umgang zu finden. Und man sagt schon, bei Heroin, glaube ich, gibt es einen rechten Entzug, den kannst du medikamentös begleiten, meistens in einer Klinik. Und andere Sachen, Kokain ist, glaube ich, weniger, Opium, Morphin ist auch eher mit Entzugssymptomatik, aber das ist glaube ich, auch manchmal individuell. Aber dort macht man es eigentlich mit Medikamenten.
Elena redet hier jetzt ja auch davon, dass man den Entzug medikamentös begleiten kann. Und ich finde es jetzt hier noch ganz wichtig zu sagen, dass so ein Entzug nicht ohne ist. Also bei der Recherche habe ich wirklich herausgefunden, es gibt verschiedene Methoden. Einerseits der kalte Entzug, das ist vermutlich vielen ein Begriff. Dort hat man keine medikamentöse Begleitung. Dann gibt es noch den warmen Entzug, das ist mit medikamentöser Entgleitung. Und dann gibt es auch noch die langsame Entwöhnung, die man einfach mal leicht reduziert. Und das kann man, also es sollte eigentlich wirklich nur mit in ärztlicher Behandlung machen, weil schon in Anführungszeichen nur bei Alkoholabhängigkeit der Entzug und die Entzugserscheinungen und wie der Körper auf das reagiert, wirklich schnell sehr lebensbedrohliche Situationen auch können entstehen mit Krampfanfällen etc., warum man das wirklich nur begleitet sollte machen. Es gibt dort auch die Möglichkeit, einerseits stationär das zu machen oder ambulant. das kommt dann auch noch ein bisschen darauf an, auf die weiteren Lebensumstände oder auf die allgemeine Gesundheit von dieser Person, ob es Begleiterkrankungen gibt oder irgendwelche psychischen Erkrankungen.
Ja, und eben, also weil du das da gerade erwähnst, dass man das eben, dass man das nicht alleine machen sollte. Es gibt da in der Schweiz ganz viele Hilfsangebote verschiedenster Art, also Suchtpräventionen, therapeutische Begleitungen, Kliniken, und zwar für verschiedenste Arten von Sucht, nicht nur Substanzabhängigkeiten, sondern auch Verhaltenssucht. Und eine von den Institutionen, die uns Elena noch ein bisschen näher erzählt hat, das ist NA.
Ist eine Selbsthilfegruppe für Drogenabhängige. Es gibt aber auch viele Alkoholiker dort, wo das einfach mal schätzen, die Umgebung, die Leute, die es dort hat. Und es geht darum, so ein neues Umfeld auch kennenzulernen, zum abstinent zu sein. Du musst ja meistens dein Umfeld verlassen, wenn du vorher Drogen konsumiert hast. Du kannst nicht mehr mit denen abhängen und die konsumieren da und du nicht. Das funktioniert in den wenigsten Fällen. Und das bietet dir wie so ein neues Umfeld. Du kannst dich austauschen, du hörst, dass es anderen genau gleich geht, dass die es gleich schwierig haben. Und es gibt wie so Leitsätze, würde ich dem sagen. Ich konsumiere einfach heute nicht. Und das machst du dann. Und morgen sagst du aber genau das Gleiche, ich konsumiere heute nicht. Und wenn ein anderer, wenn ein Drogenabhängiger denkt, ich konsumiere mein ganzes Leben lang nicht, dann ist das ist fast keine Option, das ist fast nicht vorstellbar. Und die haben so handlich knackige Sätze, die es dir erleichtern. Das ist eigentlich wie manchmal in der Serie. Da siehst du doch manchmal so Drogenabhängige, die hocken im Kreis. Hallo, ich bin süchtig. Und dann wird so erzählt. Und meistens leitet das Meeting jemand, der schon länger in der NA ist, der schon länger clean ist, sagt man dort so. Und es läuft eigentlich immer gleich ab. Ich glaube, am Anfang werden so die 10 Leitsätze mitgeteilt. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das auch drin ist. Ich konsumiere einfach heute nicht. Oder der beste Weg zum Aufhören ist, die erste Droge nicht zu nehmen oder eine von vielen Drogen nicht zu nehmen. Also auch nicht zu kiffen. Das funktioniert dann auch nicht, wenn du mit Kokain aufhören willst. So, und dann gehst du einfach, es hat jeden Tag zum Beispiel in Zürich ein Meeting, das heisst, du könntest dich so ein bisschen durch dein Aufhören konsumieren hangeln. Du kannst jeden Tag an ein Meeting und das macht es dann wie einfacher. Und es hat immer verschiedene Meetings, es gibt auch englischsprachige, es gibt offene Meetings, da dürfen zum Beispiel auch Kollegen mitkommen, wo du kennst, die jetzt nicht konsumieren, einfach damit sie das mal kennenlernen können. Also es bietet dir einen rechten Halt, auch eine Struktur. Dann weisst du, am Abend gehst du wieder an ein Meeting. Und das hebt dann wahrscheinlich bis am nächsten Tag. Also hast du eine gute Begleitung. Und dann kannst du einfach hergehen. Du kannst im Internet schauen, Narcotics Anonymous Zürich, wo hat es ein Meeting, und gehst einfach hin.
Ja, ich finde es sehr interessant, was sie da erzählt über die NA. Was leider momentan der Fall ist, wegen Corona, ist, dass die Meeting nur online stattfindet. Das heisst nicht, dass sie nicht stattfindet. Sie sind jeden Tag. Und vielleicht ist es gut für Leute auch, wo der Weg, je nachdem, wo halt das nächste Meeting ist, nicht auf sich nehmen können. Kann man einfach von daheim aus teilnehmen. Ich denke aber wirklich, es gibt genug Hilfsangebote in der Schweiz. Und zwar gibt es ja eben so viele Hilfsangebote, aber ich denke, es hat sehr viele Leute, die vielleicht gar noch nicht so weit sind, um Hilfe anzunehmen oder sich überhaupt eingestehen, dass man vielleicht das Problem hat. Also wir haben ja jetzt auch schon darüber geredet, dass es ein Prozess ist und dass eigentlich die erste Stufe von der Sucht ist das Verleugnen und eigentlich sagen, ich habe gar kein Problem. Und wir haben den Florian gefragt, was er jemandem sagen würde, der sagt, ich kann aufhören, aber ich will gar nicht.
dann würde ich fragen, ja, hast du denn schon mal probiert? Wie ist so? Aber grundsätzlich denke ich, Sucht und Psyche, also ich denke, jemandem muss immer selber merken, das ist bei Sucht immer so. Also man kann sensibilisieren, man kann dabei sein, aber jemanden von der Sucht wegbringen, das ist ein Ziel, das meistens scheitert, wenn jemand schon länger in der Sucht ist. Ich denke, man kann einfach da sein, man kann es begleiten, man kann sensibilisieren, man kann Freundschaft, egal ja, was für eine Freundschaft das ist, einfach da sein. Aber das Ziel haben, dass man jetzt jemandem sagt, hey, du musst jetzt aufhören und dass es Bedingungen setzen, das scheitert meistens. Zu 99%. Ja, es ist noch schwierig, wenn jemand sagt, ich kenne, aber ich mache es nicht, dann ist es wie seine Entscheidung. Aber das heisst nicht, dass man kennt, dass man einen Realitätsbezug machen muss. Und du so weitermachst, dann, oder? Das muss man immer finden. Das ist ein Mensch, der einem nahe ist, auch schuldig. Ja, aber einfach bedingungslos. Grundsätzlich. Weil alles andere scheitert. Zu 100%. Und wenn es dann jemand wirklich machen will, dann macht es.
Das ist jetzt für eine Person, die im Umfeld von so einem suchtkranken Menschen ist, vielleicht gerade voll schwierig zum Hören, weil du eigentlich gar nichts machen kannst wirklich, sondern halt einfach ja, abwarten musst, was passiert und einfach nur eine Hilfestellung bieten kannst.
Ja, und ich denke, du musst halt abwarten, bis die Person eigentlich selber den Stoppknopf drückt. Und manchmal ist es leider so, dass es zuerst wirklich schlimm werden muss, bevor man eigentlich selber merkt, dass man jetzt unbedingt Hilfe braucht. Und ich glaube, bis man an diesem Punkt ist, ist es halt wirklich für das Umfeld ziemlich überlastet.
Ich glaube, man leidet auch wahnsinnig mit, weil man will ja, dass es besser wird, man will ja helfen, man will ja irgendwie und... Aber es muss halt irgendwie erst zu einem gewissen Punkt kommen, bis die Person selber möchte handeln.
Ja, und dann, wenn man an diesem Punkt ist, was man dann macht, das erzählt uns jetzt nochmal der Florian.
Hilfe holen. Externe Hilfe holen, und zwar so schnell wie möglich. Also das heisst, therapeutische Hilfe, sich in einem Suchtprävention, Sozialzentrum, die Empfehlung ist, ich würde mal immer sagen, außerhalb der Familie Hilfe holen. Also mit der Familie zusammen schauen, wo man sich Hilfe holt. Aber familiär ist es extrem schwierig, einem Menschen, der süchtig ist, zu helfen, weil eine Beziehung, also so eine familiäre Beziehung oder auch eine freundschaftliche Beziehung oder eine Liebesbeziehung scheitert meistens daran, Müller zu helfen. Weil man ist ziemlich machtlos, wenn man da nicht jemanden hat, wo das Fussen anschauen kann und wo der Mensch nicht extrem nahe dran ist.
Der Florian hat ja jetzt auch nochmal eben das wegen Hilfe holen gesagt. Und darum haben wir euch, wie die letzten zwei Folgen auch schon, nochmal ein Hilfsangebot in die Podcast-Beschreibung reingepackt und würde eigentlich dann damit auch das Thema abschließen und uns vorerst mal verabschieden.
Ja, das sind unsere drei Folgen gewesen. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr so etwas Neues gelernt oder sind für das Thema Sucht ein bisschen sensibilisiert wurde. Und ich würde, auch wenn leider nicht mehr wir dabei sind, sagen, schaltet unbedingt in der nächsten Folge ein, weil wir können, glaube ich, versprechen, es wird spannend.
Ja, die nächste Folge wird echt cool.